Tomasa Fesafremde. Das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
Und noch ein herzliches Tomasa Fesa von mir. Heute gibt's für euch den zweiten Teil des Interviews mit Sascha und wir starten mit einem Spiel.
Wo wir gerade bei Projekten und witzigen Sachen sind und der Tatsache, dass du Lesebulimie hast, das freut mich besonders. Das freut mich wirklich sehr, denn auch mit dir möchte ich ein Spiel spielen.
Juhu.
Bevor wir jetzt damit beginnen, aber du hast ja, also einer deiner letzten Beiträge bei den Grafschafter Nachrichten war der GN Ostertipp. Traditioneller Spielspaß mit Ostereiern.
Jawohl.
Zwecks Paywall habe ich den Artikel nicht gelesen, aber ich habe das Bild gesehen. Was war da los? Hast du versucht, die Kamera aufzuheben und es ist ausgelöst oder hast du Ostereier durch die Gegend gerollt? Was war das?
Ich habe Ostereier durch die Gegend gerollt. Das ist ein Osterbrauch, den es bei uns gibt in Norddeutschland. Ostereier kullern. Man stellt sich irgendwie in einer Gruppe oder so auf einen Berg, hat ein Osterei in der Hand, ein gekochtes natürlich, und lässt das rollen. Und der am weitesten rollt, hat gewonnen. Das so geht das Spiel. Und ich brauchte natürlich für diesen Artikel ein Motiv. Am besten eins, weil das personalisierte Artikel waren, wo ich selber mit drauf bin. Und da habe ich überlegt, wie kann ich das darstellen? Und habe dann tatsächlich mit einem Selbstauslöser, beziehungsweise ich habe ein Video gemacht, habe die Kamera, das Handy ins Gras gestellt und habe mich auf einen kleinen Hügel gestellt und habe das Ei gerollt auf die Kamera zu. Und das ist sozusagen, dieses Bild ist ein Standbild aus diesem Video, das ich dann als Symbolbild oder beziehungsweise als Artikelbild dann genommen habe. Und ja klar, man hätte es natürlich den Artikel lesen müssen, dann wäre dir das klar gewesen, was das da darstellt. Aber dieses orange Ding im Vordergrund, das so ein bisschen verschwommen ist, das ist das Ei, das ich da gerade von diesem Hügel runterrolle.
Ich war nur so leicht irritiert, weil du googelst halt so deinen Namen für die Recherche und dann kommt da dieser Artikel und ich denke so, was macht der da gerade? Ja. Es sieht schon witzig aus.
Also, das war witzig, genau.
Dieses Mal werden wir uns nicht an Begriffen die Zunge zerbrechen, sondern wir werden unsere grauen Zellen anstrengen müssen.
Oha.
Bei Insta und Facebook werden ja in unregelmäßigen Abständen mehr oder minder witzige Zitate gepostet und dabei wird auch immer genannt, wer und wann es, also wer es gesagt hat und wann es gesagt wurde. Ja. Das ist dann meistens mit drauf und manchmal ist sogar die Person auf dem Bild zu sehen, die das Zitat gesagt hat. Den Luxus haben wir heute nicht. Holger hat uns insgesamt 10 Zitate mitgebracht, die er uns nach und nach in den Chat posten wird. Wir werden abwechselnd raten. Du als Gast darfst deine erste Einschätzung abgeben und wer dichter dran liegt, hat dann quasi gewonnen.
Okay.
Dabei gilt das Motto eines sehr berühmten, sehr sozialkritischen und anarchistischen Kängurus: Witzig ist besser als richtig. Und in diesem Sinne starten wir, wenn auch Holger soweit ist, in die erste Runde mit dem ersten Zitat, das gleich im Chat aufploppt. So, für diejenigen, die uns auf YouTube verfolgen, wird das Zitat eingeblendet. Das heißt, ihr hättet die Möglichkeit, jetzt Pause zu drücken und mitzuraten. Für diejenigen, die uns nur hören, das Zitat lautet wie folgt.
Achso, soll ich vorlesen? Ja, gut. Bitte. Wenn Adax der erste Mann nach der Katastrophe war, der Stammvater der Menschen, wer war dann die Urmutter? Efax?
Genau, ihr könntet jetzt Pause drücken, selber mitraten oder jetzt die Einschätzung von Sascha hören.
Also es ist schwierig, keine Ahnung. Das könnte sowohl aus der Anfangszeit der Serie stammen, wo Matt und Aruda sich kennengelernt haben und sich so ein bisschen ihre Weltbilder ausgetauscht haben, zwischen 20. Jahrhundert und Postapokalypse, barbarisches Glaubentum, kann aber auch später gewesen sein, sehr viel später, weil das ist ja irgendwie so ein Running Gag in der Serie, dass man solche Sachen, diesen Clash of Cultures da irgendwie drin hat. Also ich gehe davon aus, dass Matt das zu Arula sagt, aber in welcher Phase, keine Ahnung. Ich sag mal im Eurie-Zyklus irgendwann.
Okay, also dem würde ich mich tatsächlich genauso anschließen. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall von Matt kommt, denn das klingt auf jeden Fall nach was er zu Arula sagen würde. Bei den Heften bin ich auch total bei dir. Ich sage es sogar noch genauer, ich sage Heft 5. Liege bestimmt total falsch. Aber Holger wird es gleich auflösen. Jetzt spannt uns auf die Folter. Ah, fast. Ja, also mit Arula lagen wir natürlich, mit Matt lagen wir natürlich richtig, dass er etwas zu Arula sagt und es ist aus Heft 9. Sehr schön. Wir beide gar nicht so weit weggelegen.
Nee.
Weil ich glaube ich auch einfach, es ist so ein Aufwärmzitat. Ich kenne das schon aus einem anderen Spiel. Der macht einen dann zum Ende hin immer schwerer. Kommen wir zum nächsten. Den lese ich diesmal vor. Das Leben legt uns so manche Mängel auf. Und wenn wir nicht mit ihnen leben lernen, vernachlässigen wir leicht die Stärken, mit denen es uns ausgestattet hat. Also es, das Leben. Als Gast darfst du natürlich gerne die erste Einschätzung abgeben, wenn du möchtest.
Ja, ich überlege gerade, das klingt wie so eine Motivationsrede so ein bisschen. Ne? So ein bisschen Independence Day, der amerikanische Präsident wendet sich ans Volk und will irgendwie jemanden ermuntern. Das könnte ein Zitat von Sir Leonard Gabriel sein oder von irgendeinem anderen Bunker-Heini oder irgendeinem anderen Leiter, der irgendwie seine Leute irgendwie einschwören möchte, beziehungsweise nach einer Krise darauf oder bei einer Krise darauf einschwören möchte, doch zusammenzuhalten und die Stärken sozusagen nochmal wieder sich ins Gedächtnis zu rufen. Ich würde sagen, ja, tatsächlich Miraka-Zyklus. Also irgendwann, keine Ahnung, sagen wir mal so die Hälfte zwischen 30 und 40.
Okay, ich ziehe an dieser Stelle meinen Känguru-Joker. Ich würde sagen, jetzt, also wenn man es jetzt aus Kontext herausnehmen würde, hätte es ein Satz aus jedem YouTube-Video sein können, das betitelt ist mit, wie überwinden Sie Ihre Prokrastination oder Ähnlichem. Aber wenn ich das jetzt in dem Zusammenhang lese, war das ganz bestimmt Cormac zu Vasra, als sie gesagt hat, ich habe das jetzt festgestellt, du bist jetzt hier aus der Parallelwelt, du bist nicht der echte Cormac. Denn du hast dich sehr verändert. Und das hat sie da gesagt.
Auch
das
eine gute Erklärung.
Roger, der Dritte.
Guck an, also auch noch Frühling, auch noch Eurezyklus.
Ich würde jetzt das Ganze für unsere nur Hörenden vorlesen. Ja. Es war aus Heft 18, und zwar von Roger, dem Dritten, der seinen unerschütterlichen Optimismus beweist, indem er seinen Gästen, und zwar Arula und Matt, die Vorteile von Immunschwäche erklärt. Und Holger spricht den Punkt eindeutig Sascha zu. Gut, ich hatte den Känguru-Joker. Mal sehen. Ihr könnt es ja gerne in den Kommentaren ausdiskutieren. Unter YouTube ist es relativ einfach, aber auch auf allen anderen Plattformen der Wahl, beziehungsweise über Facebook und Instagram, sind wir natürlich immer erreichbar. Kommen wir zum nächsten Zitat.
Ich bin der König der Welt.
Hast du jetzt schon vorgelesen oder ist das deine Aussage?
Ja, sowohl als auch. Nein. Das ist offenbar ein Zitat. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, ich bin mal nicht witzig, aber es muss einfach Jacob Smith sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht den Satz sogar selber geschrieben habe für ihn. Also es könnte mir durchaus eingefallen sein, dass er das sagt. Ja.
Ich bin total bei dir.
Und dann müsste es
in jedem Roman, in jedem.
Ja, ungefähr in jedem Roman.
Ja. In jedem, in dem er nicht gestorben ist. Ne?
Ja, genau. in dem er dann wieder, ja, er muss ja dann irgendwie, also nicht, wo er tot war, nein. Er war ja tot.
Oh, da kommt schon wieder das.
Genau, und ja, dann müsste es einfach, also wenn er tatsächlich aus meinen, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich den geschrieben habe, völlig uneitel, dann müsste es so um die 370er-Bände gewesen sein, 374, 375 war, glaube ich, der Washington-Zweiteiler, wo ich mich um Robo-Smythe gekümmert habe. Da könnte das gewesen sein, so um den Dreh.
Dann loggen wir das so ein und Holger löst das einmal auf.
Oh, ha. Wow. Ganz falsch. Halt der Schwede.
Madrax 25, Captain Calamp, triumphierend beim Anblick Nuorks. Er hat als erster Miraka wiederentdeckt. Das Zitat ist eine Anspielung auf den Film Titanic, wo DiCaprio mit ausgebreiteten Armen im Bug der Titanic steht und das Gefühl des scheinbaren Fliegens und der absoluten Freiheit genießt. Mein Gott, also ich finde fast die erklärenden Texte schon besser als die Zitate.
Auf jeden Fall. Also das ist toll. Ja, 25. Ja, ja gut, das war auch noch, das ist auf jeden Fall noch näher an der Kinoauswertung von Titanic dran. Aber es ist natürlich ein popkulturelles Zitat, das so auch heute noch überall gebracht werden könnte. Ja, auf jeden Fall.
Wäre das jetzt, also bis 25 habe ich ja nicht gelesen. Ich habe ja damals, als ich mich darauf versteift hatte, unbedingt von Anfang an durchzulesen, habe ich, glaube ich, bis 17 oder 18 gelesen. Und wenn ich das Zitat jetzt nochmal irgendwo sehen würde, ich hätte gedacht, da bezieht sich jemand auf Donald.
Ja, da kann man mal sehen, wie viel so zwischenzeitlich alles irgendwie passiert. Ne? Ja.
Es gibt immer irgendeinen Bezug, den man herstellen kann mit Madrax, oder?
Genau. Also Band 25, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich habe das ist, glaube ich, New York Band von Claudia Kern, könnte das sein. Ich weiß es nicht genau.
Ist es. Also, du hast mich angelogen. Du hast gar nicht so Bulimie gehört. Du weißt das alles noch.
Also, das ist, was Titel und mögliche Autoren angeht, hab ich, glaube ich, auch schon mal im Chatrex erwähnt, so die ersten 100 Bände, da bin ich noch relativ firm, weil ich weiß, keine Ahnung. Das hat sich bei mir so eingebrannt. Aber alles, was danach kommt, wird so ein bisschen schwieriger. Aber da war das natürlich auch alles so frisch und man hat das so, ich war auch noch jünger und das brennt sich dann halt alles so irgendwie ein. Deswegen, also das ist mit Sicherheit die prägendste Zeit auch gewesen für mich, was Matrix angeht, ja.
Deswegen weiß er das alles noch so gut. Ja, das ist dann klar, wenn das so das Neueste war, was gerade so los war. Ne? Das ist ja, dann schon...
Gut, weiter im Spiel.
Kommen wir zum nächsten Zitat. Deutschland, was? Das Land der Dichter und Henker. Und auch hier wäre meine erste Idee. Den ollen Smythe auszukramen, denn das ist ja natürlich schwierig.
Schwierig. Also da könnte ich vielleicht eher einen Autor nennen, der das gebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ronald Hahn war. keine Ahnung.
Lass uns mal spinnen und vielleicht sogar den Känguru-Joker ziehen.
Ja.
Was könnte das denn sein? Also, da ist jemand, der spricht über Deutschland mit jemandem, der gerade ihm erzählt hat, dass er aus Deutschland kommt.
Wahrscheinlich, ja.
Oder dahin unterwegs ist.
Wer kommt denn aus Deutschland? Wohlfahren kommt aus Deutschland. Sepp Nüssli wäre jemand, der aus Deutschland kommt. Und da verließen sie ihn auch schon. Also, ich könnte mir sagen, dass das irgendjemand zu Sepp Nüssli sagt. Und dann wäre es ein Ron Hahn-Roman, sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Auch wenn wir damit katastrophal falsch liegen. Ich bin ganz bei dir, lass uns das einloggen. Oh Mann, Holger hat wirklich alte Zitate ausgegraben.
Sind wirklich sehr, sehr alt.
Matrix 31, Viktor Hymnes, die Bildung des Weltratspräsidenten lässt leicht zu wünschen übrig. Bei einer Unterhaltung mit Matthew Drake. Der korrigiert ihn dann auch freundlicherweise.
Sehr schön. Aber ich sehe, wir bewegen uns bei den Zitaten zumindest irgendwie vorwärts. Es wird nicht gesprungen. Ne? Wir sind mit bei 9 gestartet, jetzt bei 31. Wie viel werden es denn? Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier noch sitzen. Alles gut.
Also ich hab ihn um 10 Zitate gebeten. Ich bin gespannt, was da jetzt noch, also ob das jetzt alles von den ersten Romanen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass natürlich von den ersten Romanen relativ viele Zitate vorliegen, denn da war es ja, wie du eben gerade selber schon gesagt hast, alles noch sehr frisch und man war sehr viel aufmerksamer und sehr viel mehr beteiligt und dass dort sich viel mehr Zitate angesammelt haben, auch im Matrixicon. Wobei auch aus den aktuellen Heften die ein oder andere Perle durchaus dabei ist, die wir auch schon übertragen haben. Das war schon sehr witzig.
Das stimmt. Ja, gut.
Schauen wir mal auf das nächste Zitat.
Unter den Nachtblinden ist der Cyborg mit den Restlichtverstärkern König. Ja, schön.
Auch hier wieder eindeutig popkulturelle Belege, Zitate, Hinweise. Ja. Aber wer?
Ja, wer und wann?
Welcher? Also ich kann mir vorstellen, Matt hat ja verbesserte Augen, dass es vielleicht Matt sein könnte, der das gesagt haben könnte.
Guter Hinweis, ja. Aber Cyborgs haben wir schon sehr früh in der Serie gehabt, beziehungsweise Androiden auch. Obwohl ja Cyborg, ne? Cyborg heißt ja, wir haben noch eine organische Komponente mit dabei.
Und die Heftnummern, die bisher dran waren, deuten auch sehr darauf hin, dass es irgendwo noch sehr viel früher ist, als ich das jetzt auf der Pfanne hätte.
Das könnte der Zombie-Dreiteiler von Bernd Frenz sein, der irgendwo in den 40ern sich bewegt. Aber wer das zu wem sagt, keine Ahnung, es ist, ne, könnte durchaus von in der Community von Miki Takeo da irgendwo in der Ecke könnte es durchaus sein. Aber wie gesagt, wir haben ja auch sehr viele irgendwie Kunstmenschen noch später in der Serie gehabt. Es könnte auch sehr viel später sein. Es kann auch wieder Richtung Robo-Smythe oder sonst irgendwas gehen. Du sagst Matt.
Nee, jetzt sage ich aber wieder katastrophal daneben. Matrix 52, Aiko Tsuyoshi. Tsuyoshi, melancholische Gedanken, als er sich eingesteht, dass er sich nun wohler unter Barbaren als den Unsterblichen fühlt, weil er ihnen gegenüber seine Überlegenheit beweisen kann. Arrogant und überheblich, aber okay, kann ich verstehen, ja. auch wieder sehr ein schön. Sehr früher Roman, okay.
Ja, ja, aber dann
aber hat mich das. Wir haben jetzt schon ein bisschen größeren Sprung. Also wir sind jetzt schon bei 52.
Ja, oder wir sind ja auch schon, wir haben ja schon 5 Zitate mindestens. Also Halbzeit ist ja schon rum, oder? Ich weiß es gar nicht.
Jetzt müsste ich aber auch nochmal nachzählen. Jetzt waren wir so beim Gespräch. 2, 3, 4, 5 haben wir. Und da kommt auch schon das Nächste. Wollen Sie weiter als meine Adjutantin dienen? Nein, wenn Sie weiter... Ich muss auch schon das Richtige vorlesen. Wow! Wenn Sie weiter als meine Adjutantin dienen wollen, dann merken Sie sich 2 Dinge. Erstens, Sie entschuldigen sich nicht bei mir, wenn Sie recht haben. Zweitens, ich entschuldige mich bei Ihnen nie. Völlig egal, ob ich recht oder unrecht habe. Verstanden? Ja, der Ton kommt mir natürlich sehr bekannt vor. Also, das ist ein großer Sprung. Das ist ein sehr großer Sprung. Ja. Das muss jetzt aber diesmal wirklich der Cormac sein.
Das müsste Cormac sein und spricht zu Vasra wahrscheinlich durchaus in einer der ersten Bände, wo man die Figuren irgendwie kennenlernt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, kennenlernen. Es also kommt mir so bekannt vor, als hätte ich es halt gerade erst gelesen. Es kommt mir so frisch vor.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es schon ein bisschen weiter zurückliegt. Also es könnte mir sogar noch vorstellen, dass es noch in der Türkei ist. In der ursprünglichen Community, wo die gewirkt haben sozusagen.
Ich weiß, warum es mir so bekannt vor. Ich habe es bestimmt kürzlich bei Instagram gesehen, in einem der Postings mit den Zitaten. Denn auch dort sind ja sowohl neuere als auch ältere Zitate. Dort wird sich ja nicht eine chronologische Reihenfolge gehalten, sondern wir schauen, dass wir dort eben irgendwas Passendes zum Heft finden und publizieren können, was aber quasi wieder einen Cross-Bezug herstellen kann. Deswegen kommt es mir wahrscheinlich daher bekannt vor. Aber ich glaube, wir können uns beide auf jeden Fall auf Cormac einigen.
Ja, ja, ja. Was? Doch nicht. Ach ja, wir hatten ja schon mal andere Adjutantinnen und Adjutanten. Ah, ja, durchaus.
Also okay, lösen wir das alles nochmal auf.
Genau.
Das Zitat ist natürlich aus, wie ihr bestimmt alle gewusst habt, alle außer uns, Madrex 56 von Arthur Crowes. Erster Befehl an Mayela Nkomp, als sie ihren Dienst antritt. Ehrlichkeit wusste der General schon immer zu schätzen. Wow, ist das lange her.
Ja, Mayela Nkomp habe ich komplett vergessen. Aber klar. So, nächstes Zitat. Manchmal muss der Herr der Welt ein Metzger sein. Ja, wir befinden uns wieder bei den Bösewichten irgendwo. Also
eindeutig.
Entweder Cormac oder Smythe wieder. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt komplett falsch. Jetzt mache ich mal das Känguru. Ich würde sagen, es ist eine Nebenfigur aus einem der frühen Eure-Bände, als Matt und Darula noch so durch Europa ziehen und so durch diese mittelalterlichen Strukturen. Und es sagt tatsächlich auf einem Marktplatz ein Metzger zu Matt, der möglicherweise ihn fragt, ob er nicht der Bürgermeister ist. Das wäre doch ein passendes Zitat dafür. Nein, keine Ahnung. Also wahrscheinlich irgendein Bösewicht, aber wahrscheinlich liegen wir wieder mit Cormac und Smythe total falsch. Und es ist irgendeine andere Figur, die wir völlig verdrängt haben.
Ja, der Bürgermeister eines Dorfes. Ich bin dabei.
Jetzt ist es.
Ausnahmsweise. Es ist natürlich der Jacob Smythe aus Heft 56, als er ein Opfer gerade getötet hat, sagt er das. Ja, aber es hätte halt auch genau so der Cormac sagen können. Das ist halt was, das würde halt direkt passen, ne?
Ja, also das würde mich auch mal interessieren. Du hast ja, glaube ich, den frühen Jacob Smythe gar nicht so richtig, ja doch in den ersten Heften so ein bisschen kennengelernt.
In den allerersten Heften, ja.
Und Cormac natürlich ein bisschen ausführlicher. Aber ich habe durchaus schon von Lesern gehört, die die beiden Figuren sehr, sehr ähnlich finden, beziehungsweise fast deckungsgleich irgendwie empfinden. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das bei den Lesern rüberkommt. Sind das zwei verschiedene Figuren, außer dass Smythe natürlich noch sehr viel mehr, durch die Zeit einfach sehr viel mehr Background hat und in verschiedenen Inkarnationen schon aufgetreten ist. Aber auch Cormac hat ja durchaus schon verschiedene Facetten bekommen. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Das wäre auch was für die Kommentare, wo man nochmal reinschreiben könnte, wie man diese Figuren wahrnimmt, so wenn man die nebeneinander stellt. Das würde mich tatsächlich auch als Autor mal interessieren.
Mich würde das aber auch interessieren, denn ich kann natürlich nicht für alle Fans sprechen, das zum einen. Zum anderen bin ich halt immer sehr interessiert an unterschiedlichen Perspektiven, so wie ich mich mit Matthias unterhalten habe und er hat mir Cormac als Negan gezeigt, Das fand ich eine sehr spannende Perspektive drauf, weil so habe ich ihn gar nicht gesehen. Für mich persönlich sind das zwei Personen, die schon relativ unterschiedlich sind, weil mich Jacob Smythe einfach auf eine sehr viel unangenehmere Art und Weise nervt. Er ist böse und er nervt mich. So. Was halt auch gut ist für einen Bösewicht. Also es ist jetzt nicht dieses, oh, der nervt mich, jetzt legt das Heft weg, sondern es ist so, er nervt. Also, kann man den jetzt mal wirklich ernsthaft töten? Das ist so, also wirklich mal. Und man wünscht sich das immer so für ihn, dass er das endlich zu Ende geht mit ihm so. Aber das ist halt auch was, ich finde, das baut so einen Bezug zu dem Hauptcharakter auf. Man kann sich dann noch viel mehr hineindenken in Matt, der dann gerade wieder die nächste Backpfeife von ihm kassiert und sowas. Und das ist dann schon, das bereichert, finde ich, also Jacob Smythe bereichert für mich die Hauptfigur, wohingegen der Cormac für mich weniger nervig ist, sondern tatsächlich einfach mehr nur böse. So, ich finde, der ist halt, wo man, er ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich erkenne in ihm mehr logisches Verhalten. Mehr so, wo man sagen würde, so, das ist halt einfach 1:1. Er rechnet 1 + 1 und es kommt 2 raus.
Genau.
Bei Jacob Smythe habe ich immer noch so das verrückte Genie im Hintergrund, aber man hat ihn vielleicht auch einfach so aufgebaut.
Ja, ich glaube, also aus meiner Sicht ist das genau der Unterschied. Jacob Smythe ist halt, der ist verrückt. Der ist halt, der ist verrückt geworden, so ist es dargestellt worden, auch als er in die Zukunft gekommen ist und ist einfach auf diese neue Welt nicht zurechtgekommen. Und hat da so sein eigenes verqueres Weltbild sich geschaffen, wo er als Wissender im Grunde genommen sich an die Spitze der Menschheit setzen kann und auch als solche verstehen kann und dementsprechend dann auch handelt, also auch, teilweise auch völlig irrational. Manchmal Sachen macht. Und bei Cormac ist das das Gegenteil. Der ist berechnend. Der ist wirklich eiskalt berechnend. Wenn der ein Ziel hat, dann geht er darauf los, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Auch in der eigenen Familie und im eigenen Umkreis im Grunde genommen können da durchaus mal Opfer kommen. Ja, ich glaube, das ist also für mich aus der Autorenperspektive so der gravierende Unterschied zwischen den beiden. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders rüber. Ich weiß es nicht. Also das, wie gesagt, gerne kommentieren.
Genau, ich bin da auch sehr gespannt, was da zustande kommt. Das auf YouTube kann man ja ziemlich easy eine angeregte Diskussion darüber starten, wie wir sie ja auch schon zu Matts Kopf hatten, von dem wir ja erfreulicherweise mittlerweile auch mehr erfahren haben. Aber natürlich nur die beim Oster-Chadrex auch dabei waren. Kommen wir zum nächsten Zitat. Holger juckt es schon in den Fingern.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wer mit dem Vorlesen dran ist. Mach du sonst einfach.
Ach so. Heute lege ich Ihnen die Rechnung vor, Drax. Sie ist lang und wissen Sie was? Sie ist unbezahlbar.
Also es sagt jemand zu Matthew. So,
ja, Punkt. Soweit sind wir schon. Es muss
den
irgendjemand
Punkt
sein. Den
möchte ich bitte für mich eingeloggt haben, ja.
Ja, den kannst du gerne kriegen. Es muss jemand sein, der wirklich schon sehr, sehr lange von Matt irgendwie genervt ist. Und ein Langzeitfeind, ja, es wäre wieder Smythe, ne? Ich weiß es nicht. Irgendjemand,
ja,
der.
Aber Holger, wird es doch jetzt nicht zwei Smythe-Zitate hintereinander setzen.
Oder ja, macht das doch ein. Ja, genau. Das könnte auch Taktik sein.
Nein!
Wieder jemand ganz anderes. Wir sind bei Madrax 242, Arthur Crowes Worte kurz vor dem Abschuss des Flächenräumers. Wow.
Oh Mann, oh Mann.
Ja, Arthur Crowe, auch noch ein vergessener Bösewicht.
Oh, war ja klar, dass ich das Zitat kriege. Ich muss es mal kurz zu Ende lachen, bevor ich vorlese. Frauen und Telefone sind eine Kombination, die Ogudo erfunden hat. Jetzt bin ich aber leicht irritiert. Telefone? Vor dem EMP, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus einem Roman ist, dass der so Traumsequenzen beziehungsweise irgendwelche Rückblicksequenzen hat, wo Arula zum Beispiel mal in die Welt von Matt eintaucht, indem sie im Grunde genommen auf seine Erinnerungen zurückgreift.
Dieses halbe Cover, dieses schöne heile Welt, oder wie das hieß?
Genau das, oder ich glaube Route 66 war, glaube ich, auch so ein Roman, wo die beiden irgendwie im Tiefschlaf waren und so eine gemeinsame Erinnerung oder so ein gemeinsames Leben irgendwie mal teilen. Ist auch schon etwas länger her. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass es aus so einem Kontext kommt. Weil ansonsten, Frauen und Telefone sind eine Kombination, die Orgulo erfunden hat. Sonst kommen ja Telefone tatsächlich wirklich auch nicht in Bunker-Communities. Ich weiß es nicht, nein.
Also ich ziehe an dieser Stelle wieder die Känguru-Karte.
Alles klar.
Denn wir wissen alle, dass auch ein Teil von Berlin, also Berlin, in eine Parallelwelt versetzt wurde. Und eben dieser Teil, von dem ich spreche, wurde in eine sehr moderne Parallelwelt versetzt. Und dementsprechend sind ein paar Amazonen mitgewechselt und ein einzelner männlicher Bewohner von Berlin. Und dieser moniert sich jetzt eben darüber, denn in dieser neuen Welt haben die Amazonen alle Telefone kennengelernt und telefonieren alle ständig. Und das nervt ihn total. Also sagt er das halt so.
Das wäre eine super, super tolle Idee, wenn jetzt, wir haben ja das noch das Netzwerk, der Außerirdischen in der Erdatmosphäre und wenn jetzt zum Beispiel aus den Fabriken von Takeo neue Mobiltelefone kämen und alle Barbaren plötzlich Mobiltelefone hätten. Das ist ja eine super Ausgangs-, das finde ich total super.
Das ist diese Volksempfänger für alle.
Genau,
ja. Das ist so eine Barbarenempfänger.
So, wir lösen auf.
Genau, und zwar ist es Madrex 334. Rulfan in einer angespannten Situation, geschehen auf seiner Burg Kenduli Castle, mit der dort damals angesiedelten Hort des Wissens, die er seine Retrologen und Technos elektrifiziert hatten. Okay, aber dann... Das klingt jetzt schon wieder so wie... Nee, also jetzt fand ich meine Erklärung besser.
Ja, also habe ich auch völlig vergessen, dass wir im Hort des Wissens auf Kenduli Castle Telefone hatten. Ja gut, ist aber auch schon eben wieder her, Band 334, ist ja jetzt auch schon, ich sag mal, bestimmt 7, 6 Jahre.
Ja.
So, helfen Sie mir, verfluchter Dreckskerl. Drex wie Madrex. Das ist doch jetzt erst als Zitat veröffentlicht worden, kürzlich. Da habe ich das gesehen. Aber ich habe mir natürlich nicht gemerkt, von wann das ist. Das ist, glaube ich, ein relativ neuer Roman. Ich glaube, 548 kann das sein. Wenn mich mein bildliches Gedächtnis jetzt nicht im Stich lässt von dem Eintrag, den das Madraxikon gepostet hat. Aber wer das zu wem sagt, das weiß ich nicht.
Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, weil ich es gelesen habe und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 548 war. Ich glaube aber schon. Das sagt aber auf jeden Fall Vasra, als sie mit Matt in ihrer richtigen Welt ist und sie unter Beschuss geraten oder sie irgendwie angeschossen wird oder so. Also in dieser im Bunkersituation in Fort Knox da in diesem...
Ja.
Sind da irgendwie noch bei dieser Tür und werden da irgendwie beschossen und so. Und irgendwie da sagt sie das sowas. Also ich kann mich tatsächlich aber nicht an das Posting erinnern.
Aber ich bin mir sicher, dass du absolut recht hast. Also ich glaube, beim Band können wir uns festlegen, aber du hast da mehr Kontext. Ja.
Loggen wir ein. Yay, wir hatten beide recht. Natürlich war es Band 548, ganz richtig, wie du gesagt hast. Das war Vasraun, als sie Matt freundlich um Hilfe bittet während eines Gefechts in Fort Knox. Ja. So, Holger. Haben wir noch einen? Wir wurden ja immer besser, ne? Ach, imaginärer Applaus. Okay, dann sind wir durch.
Na, wir sind durch. Alles klar.
Das war eine witzige Runde.
Auf jeden Fall.
Das hat Spaß gemacht.
Wirklich ein nostalgischer Trip in die Vergangenheit mit vielen Erinnerungen, die wieder hochgekommen sind mit diesen frühen Zitaten. Heieiei. Also das ist, kann ich auch wirklich noch, also Leute, die anfangen wollen zu lesen, wenn ihr an die frühen Hefte rankommt, als E-Book gibt es die leider nicht, aber wenn ihr nochmal irgendwie an einen Konvolut rankommt, macht das. Also das sind tolle Geschichten und das baut sich wirklich so weit auf. Und wir haben ja auch schon mal bei Chatrex drüber gesprochen, wie sehr sich diese Serie auch entwickelt hat von diesen postapokalyptischen Anfängen und über alles, was dann dazugekommen ist an weiteren Handlungsfäden, Parallelwelten und andere Sonnensysteme sogar später. Also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert und ist immer wieder eine Überraschung, auch für uns Autoren, in welche Richtung es manchmal geht.
Das hat ja Mike, glaube ich, auch schon mal gesagt, wo er dann sagte, so ja, am Anfang des Hefts dachten wir, es geht dahin, aber schon zum Ende des Hefts war klar, das Cover passt nicht mehr.
Ja, das kann passieren.
Ja, das ist ja aber auch irgendwie nicht so schlimm. Also ich finde halt diese, ich habe das mal in irgendeinem, ich glaube, in dem John Sinclair Podcast wurde das, glaube ich, mal gesagt, dass tatsächlich ganz viele von den Sinclair-Romanen entstehen, indem sich Jason Dark das Bild anguckt und dann einen Roman dazu schreibt.
Ja.
Und das finde ich irgendwie so, je mehr ich darüber nachdenke, desto eigenartiger finde ich das, weil ich denke mir dann so, Wie kann man denn zu jedem Bild dann so eine ganze Geschichte? Das finde ich absolut irgendwie.
Na gut, irre. Inspiration so. Kommt aus vielen verschiedenen Quellen und ein Bild kann das natürlich sein. Also das geht mir ähnlich. Ich sehe irgendwie ein Foto, ein Bild von irgendwas Faszinierendem und denke, vielleicht kannst du das ja irgendwo einbauen. Oder ganz oft ist es so bei irgendwelchen Recherchen, wenn ich dann weiß, mein nächster Roman spielt und der und der Erdregion. Und da bin ich noch nie gewesen. Dann schmeiße ich als erstes natürlich Google Maps an und gucke mir dann, ja, wie sieht das irgendwie aus? Oder ich weiß noch, wie ich, als ich Bände über Washington gesprochen, geschrieben habe, dass ich dann wirklich mit Google Street View durch die Straßen von Washington gelaufen bin und versucht habe, so imaginäre Routen zu ziehen, wo die dann sich lang bewegen können, um auch zu gucken, ob das wirklich passt. Und wenn sie an der und der Stelle stehen, können sie denn überhaupt, was weiß ich, das Washington Monument sehen und so weiter. Also solche Sachen mal irgendwie abzuklären. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Ja, genau. Also das ist, kann natürlich wirklich auch Szenen irgendwie inspirieren und Handlungen inspirieren oder auch ganze Romane. Ich habe heute erst wieder irgendwas gelesen, ich weiß gar nicht mehr was, wo ich gedacht habe, ach, das wäre eine super Idee, das irgendwo mit einzubauen. Habe ich heute in der Zeitung gelesen. Da war ein Artikel, da ist ein Mann aus der Schweiz mit einer schon stark verwesten Leiche in Spanien auf der Autobahn angehalten worden. Und das stellte sich voraus, dass das sein verstorbener Lebenspartner war, mit dem er in seine spanische Heimat zurückfahren wollte. Und dann dachte ich mir, was wäre das für eine geile Ausgangssituation für einen John Sinclair Roman, oder? Und da nochmal irgendwie was rumzuspinnen und daraus eine Geschichte zu machen. Also bei Madrax passt das vielleicht. Könnte man das abwandeln? Vielleicht jemand, der mit einer, ja, tatsächlich eine Leiche mit einem Wakuda-Karren irgendwie durch die Gegend fährt, weil er ihn in der Heimat bestatten will oder sowas. Das sind so Motive, die ploppen dann irgendwie im Kopf irgendwie auf und dann denkt man, vielleicht kann man das einbauen. Also wenn du das in meinem nächsten Roman irgendwo sowas lesen sollen würdest, dann weißt du jetzt, wo es herkommt.
Mhm, also eine Leiche auf einer Androne, ich weiß Bescheid.
Ja.
Da ist dann nur die Frage, da müssen wir dann nochmal klären, wie er denn gestorben ist. Also ob die Androne ihn jetzt trägt, weil jemand draufgelegt hat oder weil die Androne ihn vorher totgetrampelt hat und jetzt ein schlechtes Gewissen hat. Ne?
Wenn wir jetzt brainstormen sollten, würde ich sagen, ja, das ist die Androne des Verstorbenen, die ihn tatsächlich totgetrampelt hat. Und das ist einer seiner Kameraden, die ihn jetzt quasi zusammen mit der Androne in die ewigen Jagdgründe verfrachten möchte.
Ach, so traurig, fast wie ein Wikinger, der mit seinem Schiff beerdigt wurde, ja. Ja. Holger schreibt auch gerade im Chat, es war Matrix 600. Marula
mit einem Androhen. Oh ja, nein.
Ich glaube nicht, nein. Ich
alles
denke
gut.
Auch nicht, dass das. Aber zum Thema Inspirationquelle und Google Street View, das Madrax-Projekt kennst du ja auch. Und wenn Lanti, also Marcel Lantemann, weiterhin so fleißig ist, müsst ihr euch bald gar nicht mehr irgendwie auf Google Street View rumtreiben, denn Eure ist fast schon ganz fertig. Beim Viktoriasee ist er auch schon total dabei. Er hat schon die schicken Wolkenstädte reingesetzt. Also da geht's richtig voran.
Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Also sich dadurch zu bewegen, absolut faszinierend. Großartig.
Du hast ja auch in deinem Heft am Viktoriasee, hast du ja auch über den See geschrieben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre er so kleiner als der Bodensee. Ist euch Autoren denn eigentlich bewusst oder dir als Autor beim Schreiben bewusst, dass der Viktoriasee eben so bummelig 68.000 Quadratkilometer groß ist und der Bodensee halt so 500 irgendwas Quadratkilometer großes? Oder habt ihr da so ein Exposé und da legt ihr dann so die groben Ideen fest und dann recherchiert ihr beim Schreiben nicht mehr? Oder anders, recherchierst du beim Schreiben nicht mehr? Muss ich ja immer fragen, weil ihr seid ja so viele.
Ja,
ich stelle immer wieder fest, ihr arbeitet schon unterschiedlich.
Ja, das wir arbeiten unterschiedlich, das stimmt. Ich habe ein bisschen was dazu recherchiert, als ich für mich entscheiden musste, wo der Prinz ist ja irgendwann unterwegs an dem See und hat dann, glaube ich, irgendwo so eine Station, wo er anlegen möchte, auf so einer kleinen Insel, die sich da noch im Wasser befindet. Und dann musste ich natürlich gucken, gibt's die heute oder wo kann ich das ansiedeln? Auch davon abgesehen, dass natürlich der See irgendwie kleiner geworden ist durch die Verdampfung und so weiter und so fort, beziehungsweise durch die Stadt, die jetzt da sich befindet. Dass sich da geografisch so ein bisschen was ändert oder beziehungsweise die Stadt ja nicht, aber Da hat sich ja einiges geändert, klar. Ja, also ich gucke dann schon, wo kann ich das irgendwie ansiedeln, wo macht es Sinn? Ja, und dass das Ding riesig ist, das ist, glaube ich, den Leuten durchaus noch präsent. Auch diese Stadt, die dann da aufgetaucht ist, ist natürlich, hat da unfassbare Ausläufer. Aber es ist halt natürlich auch nur ein bestimmter Ausschnitt, den man da betrachtet.
Wer hatte eigentlich die Idee, dass die Stadt so semi-organisch ist, also dass diese nicht Götterbeschwörer, sondern ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Ausdruck, dass diese Göttersprecher eben auch gleichzeitig diese Stadt mitbeschworen haben und die quasi organisch entstanden ist? Wer
kam darauf? Das ist Olivers Idee. Das ist aus Olivers Exposé, habe ich das quasi übernommen, beziehungsweise er hat es ja in dem Vorgängerband auch so beschrieben. Schon eingeleitet, und das stand in seinem Exposé. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass das dass er sich, wie er glaube ich auch selber zugegeben hat, natürlich bei Lovecraft so ein bisschen bedient hat, beziehungsweise das als Inspiration genutzt hat und dementsprechend da diesen Background sich ausgedacht hat. Ich habe das dann einfach nur noch mal weiter transportiert.
Weil mir hat sich das so eingebrannt, ja, die Häuser müssen jetzt halt keine Rücksicht mehr darauf nehmen, dass da Leute drin wohnen. Das hat sich so eingebrannt, das ist so ein richtiger, ich weiß auch nicht, also es hat sich so richtig festgesetzt bei mir. Und ich finde das die ganze Idee dahinter, das mit reinzubringen. Wobei ich die Dunkle natürlich, das habe ich aber auch schon, glaube ich, beim letzten Chatrax mal gesagt, jetzt nicht so pralle finde, einfach weil ich glaube, dass der aktuelle Bezug im Moment einfach zu gut ist und zu unangenehm. Und auf der anderen Seite bin ich einfach kein Freund von so religiösen Fanatikern, so mit Leuten mit Klatsche. Das ist halt schwierig. Ich glaube, deswegen mag ich Jacob Smiles bestimmt auch nicht so gerne, weil er einfach so einer mit Klatsche ist.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass das große Absicht gewesen ist. Also klar, also dann diese Parallelen kann man ziehen, das sehe ich auch so, aber das war mit Sicherheit keine Absicht im Grunde genommen, da jetzt auf möglicherweise aktuelle Situationen irgendwie anzuspielen, sondern das sind halt, so ein Bösewicht braucht immer eine Motivation, und so ein Glaube kann eine sehr starke Motivation sein, das sehen wir tagtäglich in den Nachrichten, und von daher ist das schon, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das im Grunde genommen da im Hintergrund gestanden hat, weil zum Beispiel bei der Gestaltung der Dunklen war ich jetzt überhaupt nicht mitbeteiligt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so gelaufen ist. Ja.
Hättest du die Dunklen irgendwie anders gemacht? Also gäbe es da einen Aspekt, wo du sagst, hätte ich jetzt, wäre ich von Anfang an mit dabei gewesen, diese Mutation oder diese Richtung oder diese Personengruppe zu gestalten, das hätte ich dir jetzt aber noch mitgegeben. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt nochmal was?
Also da kann ich überhaupt nichts zu sagen, das weiß ich gar nicht. Also ich muss gerade mal überlegen, kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. Ich erinnere mich daran, dass ich mal, also als wir überlegt haben, als wir Agatha, glaube ich, eingeführt haben und die verschiedenen Meister, die sich über den Globus verteilt hatten und diese kleinen Enklaven hatten mit ihren verschiedenen Anhängern. Da glaube ich, habe ich mal gedacht, ich fände es ganz cool, wenn wir mal Gegenspieler haben, die nicht auf eine einzelne Person im Grunde genommen ausgerichtet sind, sondern die sich so in Zellen oder so in mafiösen Strukturen irgendwie befinden. Und das wurde da mit aufgenommen. Das fand ich reizvoll, sozusagen, das noch mit reinzunehmen. Aber ansonsten entwickeln sich solche Feindbilder auch einfach. Ja.
Ich finde das ganz interessant, so festzustellen, dass du so ein Architekt- und Background-Typ bist. So, das hätte ich jetzt vom reinen Lesen gar nicht so gedacht, weil du bist sehr darauf fokussiert, für jeden irgendwie nochmal so ein Background zu machen und irgendwie nochmal die Geschichte von den Leuten zu erzählen und irgendwie nochmal die Welt nochmal zurückzugehen und zurechtzurücken. Das finde ich, das hat was unheimlich Ordentliches und Sympathisches. Das finde ich gut. Ist das eine Charaktereigenschaft, die du sonst so hast? Bist du sonst sehr ordentlich? Muss das alles sehr strukturiert sein?
Überhaupt nicht.
Schlägt sich so in deinem Schreiben nieder oder schreibst du eher chaotisch?
Na, also beim Schreiben bin ich schon einigermaßen ordentlich. Also ich, wie gesagt, ich schreibe gern nach Vorgaben, ich schreibe gern nach Exposé, ich schreibe auch gern mit anderen Menschen einfach zusammen, weil ich denke, dass man sich da was das Schreiben angeht, teilweise sehr, sehr gut ergänzt. Mit Tanja hatte ich das zum Beispiel sehr, sehr gut, auch mit Ben Hari schreibe ich unglaublich gern zusammen, weil wir auf einer selben Wellenlänge irgendwie, glaube ich, sind. Wir haben ja auch zusammen noch ein anderes Projekt gehabt, dieses Biomia, so ein Computerspielbuch zu Fortnite haben wir da mal, das war die Vorlage dazu, ein Jugendbuch haben wir da geschrieben, und das war auch eine wirklich fantastische Zusammenarbeit. Da haben wir wirklich sehr, sehr gut harmoniert. Also da bin ich, glaube ich, schon sehr, sehr strukturiert, ja. Also ich mache gerne Sachen eins nach dem anderen und nicht parallel. Das merke ich auch beim Schreiben. Also ich habe das, glaube ich, einmal gemacht, als ich noch für Sternenfaust, die damals lief, geschrieben habe, und auch für Madrex, dass ich mal an einem Sternenfaust und an einem Madrex-Roman gleichzeitig geschrieben habe. Aber das habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Also dann mache ich lieber ein Projekt und mach das ganz und mach das fertig und dann was Neues.
Ja. Also wurde es kein Sterndrag?
Nein, wurde es nicht, nein.
Lass uns nochmal also ein bisschen zu dir als Person kommen. Wir haben uns ja schon viel darüber unterhalten, was bei Madrex so abgeht und wie du schreibst mit anderen und wie du schreibst selber. Aber du hast ja ganz viele andere Dinge gemacht. Und angefangen hast du mit einem Studium für Soziologie.
Ja, richtig.
Wie ist das passiert? Und wie passt das zu einem Redakteur, der auch noch Heftromane schreibt und sonst schon immer viel geschrieben hat?
Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn ich wollte eigentlich nie Soziologie studieren. Das ist im Grunde genommen ein kleiner Unfall gewesen.
Schiefgegangen.
Nein, meine Idee nach dem Abitur war, weil ich auch damals schon in der Schule sehr gerne Theater gespielt habe, war, dass ich gerne Theaterpädagoge werden wollte. Und dazu brauchte ich ein Pädagogikstudium. Nur hatte ich als Niedersachse und der in Nordrhein-Westfalen studieren wollte, damals gab es die zentrale Vergabe von Studienplätzen, ich weiß nicht, ob es die auch immer noch gibt, war es so, dass man sich darüber dann bewerben musste, wenn man bestimmte Studiengänge machen musste, und das wäre jetzt in meinem Fall die Pädagogik gewesen. Ich habe mich aber direkt bei der Uni beworben, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und dann haben die gesagt, ja, du hättest es über die ZVS machen müssen, wir haben hier aber noch Nachrückplätze, das heißt aber nicht, dass du im Studiengang angenommen wirst. Und ich hatte schon Wohnung und ich hatte schon alles und dachte mir, okay, dann machst du es so, dass du dich für irgendwas anmeldest und dich dann umschreibst, vielleicht nach einem Semester oder so. Das wäre ja möglich gewesen, weil dann ja hätte festgestanden, da wäre noch Platz in dem Studiengang, und das wäre dann überhaupt kein Problem gewesen. Nun denn, ja, auf jeden Fall hatte ich dann geschaut, was ist ohne Zulassungsbeschränkungen im Grunde genommen möglich, und habe geguckt, was mich möglicherweise interessieren würde, hatte vorher aber mit Soziologie gar nichts am Hut und habe das dann einfach mal gemacht. Habe mich da angemeldet, habe die Einführungsveranstaltung mitgemacht und gemerkt, wow, okay, hier geht's um Gesellschaftstheorien. Hier kriegst du irgendwie raus, wie Gesellschaft funktioniert, was dahinter steckt, wie sind die Dynamiken. Und ich fand das total spannend. Es war auch sehr anstrengend im Grundstudium, aber ich fand es total super zu schauen, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren Gruppen, was gibt's da für Dynamiken, wie wirken Strukturen, äußerliche Strukturen auf Menschen ein. Ist auch ein großer Teil von der Soziologie. Und war so fasziniert, dass ich dann dabei geblieben bin. Einfach aus, nicht weil ich da ein Ziel hatte, sondern weil mich das interessiert hat. Ich habe halt wirklich ein reines Interessenstudium gemacht. Damals war es ja auch noch nicht so streng strukturiert wie Bachelor und Master, sondern es war ein Diplomstudiengang. Das heißt, ich konnte auch noch rechts und links ein bisschen was gucken, konnte noch in die Sozialpsychologie reingucken, in die Bevölkerungswissenschaften und alle möglichen anderen, in die Psychologie auch, konnte da mal irgendwie so ein paar Seminare noch zusätzlich belegen, und das kam mir sehr entgegen. Ja, und dann habe ich das quasi studiert, und im Hauptstudium gab es dann die Möglichkeit, dass ich mich auf eine spezielle Richtung spezialisiere, und bin dann in die Entwicklungswissenschaften, Entwicklungssoziologie gegangen, was jetzt im Moment mit, glaube ich, Transmigrationsforschung und so weiter überschrieben ist, wo es darum geht, im Grunde genommen, dass man dann am Ende klassisch in der Entwicklungshilfe quasi arbeitet und schaut, wie man da irgendwie Projekte realisiert, mit den Gesellschaften vor Ort zusammenarbeitet, guckt, wie da die Strukturen sind. Und das war für mich dann auch noch eine Möglichkeit, sozusagen eine Art Praxissemester zu machen. Das sind dann Praxissemesterferien geworden, und da war ich dann für 3 Monate im Senegal in Westafrika und habe dann da quasi geforscht. Und das war so ein bisschen mein Antrieb auch im Hauptstudium zu sagen, ich spezialisiere mich da auf die Richtung. Ja, und habe dann tatsächlich mit dem Diplom abgeschlossen. aber da habe ich dann nebenbei schon immer wieder geschrieben, sowohl journalistisch als auch dann für die Heftroman-Serie, weil ich dann natürlich mein Studium durchgängig halt auch Mad Max gelesen habe und viele andere Serien. Und das war natürlich auch immer ein schönes Zubrot sozusagen. Da habe ich mir die Studiengebühren, die es damals gab, ich bin also genau in diesem Zeitfenster, wo es Studiengebühren gab, habe ich studiert, konnte ich mir damit verdienen und ein bisschen was zur Miete dazu, neben dem BAföG sozusagen und so weiter, dann war das eine ganz gute Möglichkeit, ja.
Das ist ja ärgerlich mit den Semestergebühren, das ist natürlich, das ist scheiße, ja.
Ja.
Aber es passt natürlich zu etwas, was ich in einem vorherigen Podcast mit Matthias besprochen habe, und zwar Matrix auch als nicht nur als Trash-Comedy-Club, sondern auch als Lebenshilfe durchaus. Das passt ja dann, dass wir da quasi einen Sozialarbeiter unter den Autoren haben. Worüber hast du denn deine Diplomarbeit geschrieben? Ich habe die nämlich nicht gefunden, also ich habe dazu nichts.
Ach so,
Lucy war ja zu finden, sie hat ja zu Rollenspielen geschrieben, also zu Pen-and-Paper-Rollenspielen. Zu was hast du geschrieben?
Ich habe über Migrantengruppen geschrieben, die in Deutschland Projekte starten, um Entwicklungshilfe in ihrem Herkunftsland zu betreiben. Also es sind Gruppen, die sich hier gebildet haben von Migranten, die gesagt haben, wir wollen die Situation in unseren Heimatdörfern oder Heimatregionen verbessern und sammeln hier, was weiß ich, alte Computer oder Schulmaterialien und schicken die rüber, um sozusagen da in der Region für die daheim gebliebenen Verwandten möglicherweise die Situation so ein bisschen zu verbessern. Und das läuft unter dem Stichwort transnationale Netzwerke. Das war das, worauf ich mich in der Diplomarbeit konzentriert habe. Ich habe damals in Göttingen gelebt und in Göttingen gibt es einige dieser Gruppen, habe die sozusagen untersucht, geschaut, wie sind deren Netzwerke, was tun die, und daraus versucht so ein bisschen abzuleiten, wie man da möglicherweise auch in der klassischen Entwicklungshilfe mit diesen Gruppen möglicherweise eine Kooperation eingehen kann, zusammenarbeiten kann. Weil die Leute haben natürlich ein ganz anderes Know-how von dem, was vor Ort passiert, als wenn du da als Ausländer dazukommst und versuchst, da irgendwelche Strukturen zu durchblicken. Klar gibt's da auch Probleme und natürlich wirkt das auch Risiken, aber das war so ein Ansatz, den ich da ein bisschen verfolgt habe und worauf ich hinaus wollte. Ja. Hat einigermaßen gut funktioniert.
Hast du denn das irgendwo noch weiterverfolgt, also diese Themen aus deinem Studium, oder bist du dann ziemlich schnell in die Schreib- und Redaktionsarbeit gekommen?
Es war so ein bisschen aus der Not geboren, dass ich versuchen musste, natürlich nach dem Studium irgendwo beruflich mich zu orientieren, und das wäre damit einhergegangen, wenn ich mich da weiter auch im wissenschaftlichen Betrieb irgendwie bewegt hätte an der Uni oder und so weiter. Das habe ich probiert, aber habe da nicht richtig Fuß fassen können, musste aber trotzdem irgendwie sehen, dass ich da irgendwie über die Runden komme. Und dann war das Schreiben im Grunde genommen für mich die sicherste Bank, da weiterzukommen und weiterzumachen. Und dann bin ich dann erstmal auch dabei geblieben. Und mir hat natürlich auch die Freiheit sehr gefallen, dass ich nebenbei noch, wie gesagt, viele andere Projekte machen konnte. Ich konnte Musik machen, ich konnte noch Theater spielen und so weiter. Und ich bin eigentlich jemand, der sich nicht so gerne dann irgendwie festlegt und einengen lässt und gerne mal so seinen Interessen irgendwie den Lauf lässt und kreativ gerne unterwegs ist und versucht, viele Sachen irgendwie auszuprobieren. Aber jetzt genieße ich es auch total, in einer festen Stelle zu sein, in einem Job, der mir super viel Spaß macht, als Reporter, als Redakteur, ein festes Gehalt zu haben. Also das darf man auch immer nicht aus dem Blick verlieren. Diese Sicherheit, die das dann gibt, und auch, ja, gibt mir tatsächlich auch mental wieder so ein bisschen mehr Freiheit für die Sachen, wenn ich dann was schreibe, weil ich weiß, ich muss nicht schreiben, sondern ich kann mich tatsächlich darauf konzentrieren, das zu erzählen, was ich auch wirklich erzählen will. Nicht, dass es Romane gegeben hätte, wo das genau nicht so gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich die Frage, die du jetzt dir im Kopf irgendwie stellst. Ich hätte gerne tatsächlich vielleicht mal mehr Pause zwischen den einzelnen Romanen früher gehabt, um mich so ein bisschen mental zu erholen und neue Inspirationen zu sammeln, anstatt mich direkt ins nächste Abenteuer stürzen zu müssen, um mit dem nächsten Roman Geld zu verdienen. Ja, das ist so. Aber ich habe alles, was ich geschrieben habe, da stehe ich hinter und finde ich auch immer noch sehr, also für mich selber, wie Tanja das auch schon sagte, wir Autoren schreiben ja auch gerne einfach das, was wir selber gerne lesen wollen würden. Das ist so eine Floskel, die alle Autoren irgendwie von sich geben, aber es stimmt einfach. Es ist richtig.
Was ich mich eher gefragt habe, ist nicht ob die Qualität darunter leidet, weil das ist, glaube ich, gar nicht. Da sind auch gerade bei Heftromanen meiner Meinung nach viel zu viele Kontrollinstanzen und Mike sitzt da ja auch wirklich, glaube ich, mit Adleraugen drüber und beobachtet da die Entwicklung und versucht da auch mitzusteuern und mitzugestalten und das Ganze möglichst positiv zu gestalten. Was ich mich eher gefragt habe, ist es dann eher so, hast du das Gefühl, dass deine eigene Qualität, also dass die Qualität der Arbeit besser wird, wenn du mehr Luft hast? Oder hast du dann mehr Spaß am Schreiben, wenn du mehr Luft dazu hast?
Ich glaube, es ist beides. Also klar, wenn du weniger Kreativität, Druck hast, dann hast du möglicherweise auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie weiter rechts und links zu schauen. Ja, das ist so. Und andererseits kann auch Zeitdruck sehr beflügelnd sein. Also dann wirklich dann auf den Punkt zu formulieren und auch mal zum Ende zu kommen und sozusagen, wenn man zum Prokrastinieren irgendwie neigt, zu sagen, okay, das geht jetzt gar nicht anders, weil irgendwann ist Satztermin und du kannst jetzt nicht einfach noch eine Serie gucken, obwohl du das lieber tun würdest, als sich um das nächste Kapitel zu kümmern. Das kann auch, ich sag mal, nicht inspirierend sein, aber das kann dabei helfen, eine Geschichte abzuschließen, beziehungsweise mal auf Punkt zu kommen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber im Moment, wie gesagt, genieße ich es sehr, zu sagen, ich habe auch vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, mir einfach Ideen zu sammeln und auch vielleicht Perspektiven, Ideen zu entwickeln für kommende Projekte. Das muss ja nicht unbedingt Merrick sein, das kann ja auch irgendwas anderes sein. Mal schauen.
Bist du denn direkt nach dem Studium damals zu dem Job bei Bastei gekommen? Weil du hast dort ja auch mal eine Weile Praktikum gemacht oder Volontariat, wenn ich mich nicht täusche?
Genau. Ich habe ein Praktikum gemacht beim Bastei Verlag im Rahmen meines Studiums, weil tatsächlich, man glaubt es nicht, aber sehr viele Soziologen arbeiten journalistisch dann später. Entweder im Wissenschaftsjournalismus, aber halt auch ja ganz normal irgendwie im journalistischen Bereich. Tageszeitungen oder überregionale Zeitungen. Also das ist kein fremdes Arbeitsfeld für einen Soziologen, weil auch viel im Studium auf diese Soft Skills hinausläuft. Schnell irgendwelche Zusammenhänge zu erfassen, die auf den Punkt zu formulieren und so weiter und so fort. Also diese Soft Skills, die du da beim Soziologiestudium lernst, die sind dir also für das journalistische Arbeiten, auch Interviewtechniken und so weiter, sind wirklich unschätzbar. Die kommen mir heute noch zugute.
No pressure.
Nein, da geht es natürlich um wissenschaftliche Interviews. Wenn du dann irgendwie versuchst, irgendwelche Gemeinsamkeiten von verschiedenen Leuten oder von verschiedenen Gruppen irgendwie rauszustellen, wenn du auf diese Ergebnisse dann abzielst. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Ausgangsfrage?
Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. Das war es ging einfach um dein Praktikum bei
Bastei. Ach so, richtig, genau.
Ich möchte noch ergänzen, was du da noch so gemacht hast, wie das so der Alltag aussah.
Genau, wie ich habe. Das waren 6 Wochen insgesamt, die ich beim Bastei Verlag war. Damals waren Michael Schönbrücher und Holger Kappel, die beiden Redakteure, die die fantastischen Serien betreut haben. Sternfaust war bei Holger Kappel und Madrex bei Michael. Und ich habe bei beiden im Grunde genommen mit im Büro gesessen und die haben mir dann so Aufgaben zugeteilt. Im Grunde genommen das, was sie auch gemacht haben, nämlich zuschauen, wie spreche ich mit den Autoren die Cover ab, wie geht's mit der Handlung weiter. Ich kannte mich in beiden Serien ganz gut aus, weil ich beide auch aktuell gelesen habe und auch wusste, wer so die Autoren sind, schon von vorherigen Fantreffen zum Beispiel. Da habe ich schon mal einen Jo Zybell oder mal eine Claudia Kern auch schon mal kennengelernt. Wir haben schon mal zusammengesessen und dann Bierchen getrunken und wussten halt, wer wir so sind. Und das war ganz gut. Und ja, klassische Lektorate. Also ich weiß, dass ich habe für Sternfaust mehrere Romane damals im Verlag nochmal zweit redigiert, beziehungsweise, sogar erst redigiert und dann sind Michael oder beziehungsweise Holger dann nochmal drüber gegangen. Und die haben mir dann gezeigt, wie die so vorgehen, worauf man beim Lektorat besonders achten muss oder genau beim Erstellen von Exposés und im Grunde genommen ja noch einfach mal so den Hintergrund erfahren, wie so eine Serie entsteht, wie so die alltägliche Arbeit da aussieht. Und das war total spannend. Und offenbar habe ich mich nicht ganz so doof angestellt, weil als Holger Kappel dann den Bastei Verlag verlassen hat und damit auch Sternfaust einen neuen Redakteur brauchte, kam er dann auf mich zu und hat gesagt, möchtest du das nicht? Ich weiß, dass du gerade noch studierst und so weiter. Aber hättest du nicht Interesse daran, das als Außenlektor sozusagen freiberuflich zu übernehmen? Das habe ich dann tatsächlich ein halbes Jahr lang gemacht sozusagen und war dann wirklich ins kalte Wasser geworfen, plötzlich Redakteur für eine Bastei-Serie. Und das war so mein Einstieg in den Verlag. Und das hat dann gewechselt, als Susanne Picard die Leitung von Sternenfaust übernommen hat als Redakteurin. Ich dann aber weiter noch das Korrektorat gemacht habe, also die nochmal wirklich auf Rechtschreibung und so weiter Korrektur gelesen habe. Und dann mal Not an der Mann war, weil ein Auto ausgefallen war, das Exposé stand aber schon und dann sagte sie, willst du das nicht mal probieren? Und das war so mein Einstieg mit dem ersten Roman und das lief sehr gut, der kam ganz gut an. Dann habe ich ein bisschen Sternenfaust geschrieben und irgendwann sagte ich, ja, ich möchte eigentlich auch meine Urserie, mit der ich zum Heftroman im Grunde gekommen bin, das war ja Mad Rex, möchte ich da auch mitschreiben, habe mich nochmal an Michael gewandt, wir kannten uns ja jetzt vom Praktikum schon sehr, sehr gut und sagte, ja, dann leg mal los. Und dann habe ich losgelegt und seitdem bin ich dabei. Jetzt seit, glaube ich, 12 Jahren, 10 Jahren, weiß ich gar nicht. Also schon eine ganze Weile.
Schon eine ganze Weile. Ja. Wie ist das damals gelaufen? Musstest du nochmal irgendwie so eine Schreibprobe abgeben oder hat er dir direkt so ein Exposé vor die Nase gelegt und gesagt, hier, mach mal?
Nee, wir haben damals das Exposé, das war ja Andronreiter, dieser Roman, das haben wir gemeinsam entwickelt, weil wir gesagt haben, das war die Idee dahinter, im Grunde genommen den Andronreitern da mal so ein Gesicht zu geben. Das haben wir da gemacht. Nee, ansonsten habe ich da nichts vors Gesicht bekommen und ich musste auch keine Schreibprobe abliefern, weil ich während meiner Zeit da war, da gab es so eine, das war im Mutterzyklus, glaube ich, also ich weiß nicht mehr, oder der Schattenzyklus war das, glaube ich, als es losging bei mir. Da war so eine Fortsetzungsgeschichte drin in den Heften, wo es immer mal wieder um so historische Perspektiven ging von Figuren, die in diesem Zeitstrahl gefangen waren und deren Imprint sozusagen im Zeitstrahl gefangen waren. Und da hatte ich 2 oder 3 Episoden davon geschrieben, hatte ja, wie gesagt, auch schon mal Kurzgeschichten geschrieben für Mad Rex über das Kurzgeschichtenprojekt, das damals ja gab. Da gab es so einen Wettbewerb, den ich, glaube ich, zweimal gewonnen habe und die Kurzgeschichte dann auch im Heft gedruckt wurde. Also war der Redaktion in Anführungsstrichen Michael bekannt, der kann einigermaßen geradeaus formulieren, dementsprechend braucht und kennt sich mit der Serie aus. Das war mein großer Vorteil, dass ich nicht irgendwie noch sämtliche Exposés nacharbeiten musste, sondern ich war aktuell in der Serie drin, wusste die gesamte Historie und das war mein großer Vorteil, da einzusteigen, bei Sternenfaust genauso. Und dementsprechend musste ich da nicht nochmal irgendwie in Vorleistung gehen, sondern konnte direkt loslegen.
Hatte das Lesen mehr Spaß gemacht, als du noch nicht wusstest, wie es weitergeht? Oder macht das jetzt noch genauso viel Spaß, wo du weißt, in welche Richtung es geht?
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass man, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, natürlich gespannter drauf ist, wohin sich das irgendwie entwickelt. Das ist mir, zu Anfang ist mir das sehr schwer gefallen, immer schon zu wissen, was als nächstes irgendwie kommt. Und das hat natürlich auch meine Lesemotivation so ein bisschen gedrückt. Inzwischen bin ich aber wieder an einem Punkt, wo das sich so weit gewandelt hat, dass ich gerne schaue, wie setzen meine Kolleginnen, meine Kollegen das tatsächlich um. Ich lese ja immer nur die Exposés. Und das vermittelt dir zwar einen Eindruck davon, wie die Geschichte strukturiert ist und was inhaltlich passiert, aber nicht, wie sie erzählt ist, mit welchen Mitteln und was. Und das zu schauen, wie die Kollegen das umsetzen, das finde ich immer total spannend, weil ja auch, das ist ja auch festzustellen, Leute ganz unterschiedlich schreiben. Und dann macht es natürlich Spaß, so zu schauen, okay, der hat die und die Perspektive irgendwie gewechselt. Klar, es ist so ein bisschen, man hat einen handwerklicheren Blick darauf. Aber das dann zu sehen, wie das umgesetzt worden ist, das ist dann schon auch wieder spannend. Man liest anders. Es ist immer noch spannend, aber man liest es anders. Das ist wohl so.
Habt ihr so eine Autoren-WhatsApp-Gruppe oder so, wo ihr euch dann schreibt, oh, den Satz hast du aber verkackt oder so?
Nee, das machen wir nicht. Nein, das sind schon, also klar, wir sprechen auch untereinander viel, mit manchen mehr, manchen weniger. Das ist ja in jeder Clique so, dass man da irgendwie so Leute hat, mit denen man mehr zu tun hat und mit manchen weniger. Wir haben eine Mail-Liste, also darüber, wo die ganzen Autoren dann irgendwie drin sind und uns quasi dann, wenn uns was unter den Nägeln brennt oder wir irgendwas klären müssen, wir das über diese Mail-Gruppe dann machen, beziehungsweise dann halt im direkten Austausch. Also wir mailen viel mit den Leuten, die ein bisschen Social Media affiner sind, wie zum Beispiel mit Ben Hari, schreibe ich viel über Facebook zum Beispiel, über den Messenger, über solche Kanäle. Stimmt, WhatsApp haben wir gar nicht so sehr, sondern wir sind tatsächlich, glaube ich, eher auf diesen, ich sag mal, klassischen Kanälen unterwegs.
Hm. Ja. Mehr so am Rechner, da wo euer natürlicher Aufenthaltsort auch ist. Warum solltet ihr auch das Telefon benutzen, wenn ihr eh den ganzen Tag am Rechner sitzt? Genau. Und dann natürlich Facebook auf ist.
Ich glaube, also glaube nicht, dass einer von uns schon mal einen kompletten Roman am Smartphone geschrieben hat. Also ich weiß von Jozy Bell, dass er, als er sich für das erste Hardcover, als er das erste Hardcover geschrieben hat, war er, glaube ich, zu einem Drittel durch und dann hat er sich den rechten Arm gebrochen und konnte nicht mehr tippen. Und der ist dann durch die Wohnung getigert und durch die Natur und hat den Roman eingesprochen ins Diktiergerät und hat dann die Sachen abtippen lassen. Das ist, glaube ich, so, ich glaube, das dürfte der einzige Roman gewesen sein, der je auf so eine bestimmte Art und Weise entstanden ist.
Alle anderen sind
klassisch geschrieben.
Und damit kommen wir leider auch schon zum Ende unserer gemütlichen virtuellen Runde. Vielen Dank an dich, Sascha, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, an einem Wochenende so lange und so frei von der Leber wegzuerzählen und uns so schöne Einblicke in Matrix und seinen Schaffensprozess gegeben hast.
Ja, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen was zu erzählen über mich und über Madrax. Und es ergibt sich bestimmt auch nochmal wieder die Gelegenheit, dass wir über weitere Themen sprechen, die damit irgendwie in Zusammenhang stehen. Also würde ich sagen, nicht auf Wiedersehen, sondern bis zum nächsten Mal.
Na, habt ihr es auch gehört? Sascha hat sich direkt wieder selber eingeladen. Aber da die Liste an Themen, die ich mit ihm in der Kürze der Zeit nicht besprechen konnte, beim Schneiden wuchs und außerdem unter einem anderen Podtracks auch schon eine Liste an Fragen generiert wird, die durchaus auch an Sascha zielen, würde ich sagen, wir laden ihn auf jeden Fall nochmal ein. Ihr dürft also gespannt bleiben, was hier als nächstes zu erwarten ist. Bis dahin, Fayou, Margarete Faeser und ciao.